Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Heute geht es bei Tag für Tag um Texte und Botschaften. Wir berichten über das gemeinsame Wort der evangelischen und der katholischen Kirche zur Stärkung der Demokratie und sprechen darüber mit Wolfgang Thierse. Er ist katholisch, Sozialdemokrat und lange Jahre war er Bundestagspräsident. Außerdem beschäftigt uns heute ein Aufsatz des emeritierten Papstes Benedikt, in dem er schreibt, wo er die Ursachen für sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche sieht. Wir dokumentieren und kommentieren. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vertrauen in die Demokratie stärken. So heißt ein Dokument, das die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland gerade vorgestellt haben. Ein sogenanntes gemeinsames Wort. Das Papier erscheint bewusst wenige Wochen vor der Europawahl und im Jubiläumsjahr des Grundgesetzes. Die Kirchen wollen damit nach eigener Aussage, Zitat, den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat stützen. Auf rund 50 Seiten geht es um die Zukunft des Sozialstaats, um Populismus, Fundamentalismus und Globalisierung, um Flüchtlingspolitik und Debattenkultur. Benjamin Dirks hat die Einzelheiten.
Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche sehen, wie viele andere zuvor, das Vertrauen in die Demokratie schwinden. Und weil es Auftrag der Kirchen sei, sich in der Gesellschaft zu engagieren, erheben sie das Wort, das gemeinsame Wort, wie sie ihren ökumenischen Einspruch nennen. Gerichtet sei es gegen das Erstarken von Populisten und antidemokratischen Kräften, sagte Rainer Anselm, Co-Autor des Papiers, der in der Evangelischen Kirche der Kammer für öffentliche Verantwortung vorsitzt.
Es ist ja so, dass wir durchaus Kritiker der Demokratie erleben, und zwar anders als das zu früheren Zeiten der Fall war, wird diese Kritik häufig getarnt als eine Form radikaler Demokratie, in der nämlich gesagt wird, wir sind diejenigen, die den eigentlichen Volkswillen vertreten, wohingegen doch an den Hebeln der Macht irgendwelche dunklen Mächte oder vor allem korrupte Eliten sind.
Immerhin 20 Mitglieder hatte die Arbeitsgruppe, die dieses Papier erstellt hat. Und sie kommen zu dem Schluss, die Demokratie sei die beste Staatsform, um die gesellschaftlichen Veränderungen durch Globalisierung, Ungleichheit, Migration und digitalen Wandel zu meistern, die in der Tat rapide vonstatten gingen. Sie haben nach Ansicht der Autoren zum Vertrauensverlust geführt. Da böten nun einige vermeintlich einfache Lösungen an, aber durch die ließen sich die Konflikte nicht aufheben, sagte Anselm.
Für die Toleranz gegenüber Ambiguitäten und auch für die Version einer besseren Gerechtigkeit sehen wir das Christentum als eine wichtige Quelle. Dieses Christentum in der Gesellschaft präsent und lebendig zu halten, ist daher in unseren Augen vielleicht die allerwichtigste Aufgabe, die die Kirchen in der Demokratie wahrnehmen müssen.
Es geht den Kirchen also offenbar auch darum, dass sie in Zeiten, in denen Gottesdienste nicht gerade Publikumsmagneten sind, überhaupt eine Rolle spielen in der gesellschaftlichen Debatte. Nun dürfte es nicht überraschen, dass die beiden großen Kirchen sich zum bestehenden politischen System bekennen. Ein anderes habe man auch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, hieß es auf Nachfrage. Allerdings sei so ein Bekenntnis nicht nur wohlfeil, warf die Politikprofessorin Tine Stein aus Göttingen ein, die an dem Papier beteiligt war.
Denn weltweit sehen wir, dass es eine Regression gibt. Es gibt so viele Ordnungen, die sich von Demokratien wieder hinwegentwickeln.
Auch die Kirchen hätten die demokratische Idee ja lange skeptisch gesehen oder hätten sie gar abgelehnt. Und ein klares Bekenntnis etwa zu Europa fehle bei den evangelischen Kollegen einiger anderer Länder bis heute, sagte EKD-Vertreter Rainer Anselm.
Unsere Nachbarkirchen sind keineswegs alle in der gleichen Weise von dem Europakonzept so überzeugt, wie es das unsere ist.
Viel bleibt im Ungefähren und Erwartbaren beim gemeinsamen Wort der Kirchen. Das Recht ist Trumpf in der Demokratie, aber Gesetze allein reichten zu ihrer Wahrung auch nicht aus, sagte der Essener Bischof Franz Josef Overbeck, der in der Bischofskonferenz der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen vorsitzt.
Es braucht also die Einhaltung ungeschriebener Voraussetzungen der Demokratie in Form, wie wir es nennen in diesem Text, einer demokratischen Sittlichkeit.
Den in der Kirche ja durchaus geprägten Begriff der Sittlichkeit wollten sie nicht im Sinn gewisser Vorstellungen verstanden wissen, wer privat wie zu leben habe, sondern als eine Form des demokratischen Anstands. Andere respektieren, zu Kompromissen bereit sein und Mehrheitsmeinungen akzeptieren, auch wenn sie eigenen Ansichten widersprechen. Auch sein Geld nicht in Steuerparadiesen zu parken, gehöre dazu.
Das Wissen und die Einhaltung solcher ungeschriebenen Voraussetzungen stärkt das Vertrauen in die Demokratie und hält es auch dann aufrecht, zu unserer Überzeugung, wenn auf bislang Vertrautes ökonomische wie soziale Veränderungen einwirken.
Denn sonst fühlten sich Menschen abgehängt. Und das ist dann wieder nicht gut für die Demokratie.
Benjamin Dirks war das über das gemeinsame Wort der evangelischen und der katholischen Kirche zur Demokratie. Und am Telefon mitgehört hat der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse, der viele Jahre Bundestagspräsident war und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist. Guten Morgen, Herr Thierse.
Guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Thierse, ist es Aufgabe der Kirchen, die Demokratie zu stärken?
Ich glaube ja, zumal in Zeiten, wo Demokratie, zumal unsere liberale, rechtsstaatliche Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, sondern gefährdet ist, wie der Blick ringsum in Europa und in die Welt zeigt. Wir sehen plötzlich, dass Demokratie etwas Kostbares und Verteidigenswertes ist und dass die Demokratie die politische Lebensform der Freiheit ist, auch und gerade für Christenmenschen.
Sind die Kirchen denn überhaupt noch eine moralische Instanz?
Was heißt das? Die Frage setzt ja voraus, dass eine Instanz, eine Institution absolut makellos und fehlerfrei ist, um sich zu politisch-moralischen Grundsatzfragen zu äußern. Eine solche Instanz gäbe es nicht auf der Welt, weil es keine Institution gibt, die unbefleckt, die makellos ist. Das gilt auch für die Kirchen. Aber dass diese Gesellschaft der moralischen Verständigung, der Versicherung ethischer Grundlagen immer wieder neu bedarf und dass auch die Christen, nicht sie allein, aber auch die Christen und damit ihre Sprecher dazu aufgefordert, sich an dieser Versicherung über die ethischen Grundlagen unseres Zusammenlebens zu beteiligen. Davon bin ich überzeugt.
Ich frage Sie das insbesondere als Vertreter der katholischen Kirche, die ja selbst keine demokratische Institution ist und insofern sich vielleicht bei manchen die Frage stellt, inwiefern die da eine Vorbildfunktion haben können.
Aber wissen Sie, es geht nicht um Vorbildfunktion. Und es gibt in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie viele Teile, viele Institutionen, die selber nicht demokratisch strukturiert sind. Denken Sie an die Kultur, an die Wissenschaft, an vieles andere. Aber die sind doch alle Teil dieser demokratischen Gesellschaft. Sie äußern sich mit der Autorität ihrer Erfahrung, ihrer Einsichten, ihrer Geschichte, ihrer Tradition. Ich würde das den Kirchen nicht bestreiten wollen, ausdrücklich nicht.
Sie haben eben gesagt, es geht auch darum, die Kostbarkeit der Demokratie zu zeigen, zu bewahren. Ist das auch eine Botschaft an Rechtspopulisten?
Ganz gewiss. In dem Papier, an dem ich ja mitgearbeitet habe, steht ausdrücklich, ein authentischer christlicher Glaube ist unvereinbar mit totalitären Ideologien, mit illiberalen Gesellschaftskonzepten, auch mit religiösem oder politischem Fundamentalismus. Ich denke, das ist eine sehr klare Positionsbestimmung, über die ich mich im Übrigen sehr freue. Gerade weil die Demokratie, unsere offene Gesellschaft, unsere plurale Gesellschaft fundamental angewiesen ist auf so etwas wie die Fähigkeit zur Toleranz, zu Respekt vor dem anderen, zur Gesprächsfähigkeit, zur Zuhörbereitschaft. Genau deshalb ist die Absage an Fundamentalismus und an Einseitigkeiten totalitärer Ideologie unerhört wichtig.
Und ist das in diesem Papier deutlich genug formuliert? Wissen diejenigen, dass sie angesprochen sind im Zweifelsfall?
Man muss es ihnen sagen, natürlich ist ein solches Papier auch immer auf die mediale Vermittlung angewiesen, aber den Satz, den ich gerade zitiert habe, er ist von absoluter Eindeutigkeit und ich hoffe, dass sich auch diejenigen angesprochen fühlen. Ich erwarte nicht von Wunder, aber es ist doch besser, die Kirchen nehmen eindeutig Stellung, als dass sie schweigen über das, was in unseren europäischen Gesellschaften, auch in Deutschland, passiert. Wir erleben doch die Zunahme von Nationalismus, von Antisemitismus, von Ausländerfeindlichkeit. Da sind doch gerade auch die Christen, nicht sie allein, aber sie auch aufgefordert, dagegen zu steuern, dagegen zu halten, öffentlich zu widersprechen und denn jeden einzelnen Christen einzuladen, sich sozusagen an dem Gespräch in der Gesellschaft zu beteiligen, dass die Zunahme solcher Entwicklungen verhindert.
Und was heißt das dann konkret? Wie sollen Kirchenvertreter mit, sagen wir mal, Rechtspopulisten oder mit Antidemokraten umgehen? Sollen sie ausschließen oder integrieren? In den Gottesdienst beispielsweise oder in die kirchliche Arbeit?
Also aus dem Gottesdienst hat keine Kirche das Recht, jemanden auszuschließen. Zumal es ja am Eingang einer Kirche keine Gesinnungsprüfung gibt. Aber es ist schon die Aufforderung an die Christen, an die Gemeindemitglieder, dem Gespräch nicht auszuweichen, weil es unangenehm ist. Nicht zu beschweigen, wenn man erkennt, dass da ein Nachbar, ein Arbeitskollege, ein Gemeindemitglied voller Wut und Hass erfüllt ist. Ich glaube ja, dass das Gespräch zwischen den Bürgern, zwischen Gemeindemitgliedern von gleich zu gleich viel aussichtsreicher ist als das Gespräch zwischen den Politikern, die immer als da oben empfunden werden und dem vorwerfenden, wütenden Bürgern, weil das ist eine Grundkonstellation, wo kein wirkliches Gespräch zustande kommt. Aber zwischen Gemeindemitgliedern so konkret darüber zu reden, was ist denn dein Anlass der Wut? Was enttäuscht dich? Warum hast du das und das so konkret wie möglich darüber zu reden, was Anlass ist für entstehende Ausländerfeindlichkeit, für Fremdenfeindlichkeit, für Nationalismus, für Bereitschaft, AfD zu wählen etc. Ich glaube, das ist dann eine Christenpflicht, dem sich zu stellen.
Herr Thierse, Sie haben als DDR-Bürger und Bürgerrechtler selbst eine Diktatur erlebt. Sind Kirchen gut für die Demokratie?
Ich glaube ja. Meine Erfahrung ist aus der DDR, dass die Kirchen Ort der Freiheit in einem unfreien Land waren, dass wir dort frei miteinander reden konnten, dass wir dort sozusagen Demokratie miteinander gelernt haben. Auch in der katholischen Kirche habe ich das erfahren. Genau so. Und das hat uns vorbereitet für die friedliche Revolution, für das Leben in einer freien, offenen Gesellschaft.
Heute Morgen live bei uns im Deutschlandfunk der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident und Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Vielen Dank, Herr Thierse, für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne.
Im bayerischen Klerusblatt ist gerade ein Text des emeritierten Papstes Benedikt erschienen, eine ausführliche Wortmeldung zum Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Der Tenor: Die sexuelle Revolution der Jahre 1960 bis 1980 sei verantwortlich für die vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Tilman Kleinjung berichtet.
Er habe vor der Antimissbrauchskonferenz im Vatikan Ende Februar Notizen zum Thema Missbrauch zusammengestellt, da er selbst zum Zeitpunkt des öffentlichen Ausbruchs der Krise und während ihres Anwachsens an verantwortlicher Stelle als Hirte in der Kirche gewirkt habe. Diese Notizen hat Benedikt, nach Rücksprache mit Papst Franziskus, nun als Artikel veröffentlicht. Es ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Missbrauch. Dessen Ausgangspunkt ist für den Papst die sexuelle Revolution der 60er Jahre. Dass es auch in den Jahrzehnten davor schlimmste Formen sexuellen Missbrauchs in der Kirche gab, erwähnt Benedikt nicht. In den Jahren 1960 bis 1980 seien die bisher geltenden Maßstäbe in Fragen der Sexualität vollkommen weggebrochen, mit Folgen für die katholische Kirche. Hochschulprofessoren zweifelten öffentlich an der katholischen Moraltheologie. In einigen Priesterseminaren bildeten sich, laut Ratzinger, homosexuelle Clubs, die mehr oder weniger offen agierten und das Klima in den Seminaren deutlich veränderten. Es sei auch erwähnenswert, dass in nicht wenigen Seminaren Studenten, die beim Lesen seiner Bücher ertappt wurden, als nicht geeignet zum Priestertum angesehen wurden. Josef Ratzinger sieht den Hauptgrund für den Missbrauchsskandal in der Abwesenheit Gottes, vor allem in der westlichen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der das Maß des Menschlichen immer mehr verloren gehe. Was eigentlich böse ist, sei mittlerweile geradezu selbstverständlich geworden. So sei das auch mit der Pädophilie. Auf den Vorwurf, dass sexueller Missbrauch immer auch Missbrauch von Macht ist, geht der emeritierte Papst nicht ein. Die Machtstrukturen der römisch-katholischen Kirche stellt er nicht in Frage. Die heilige Kirche sei unzerstörbar, auch wenn es in ihr Sünde und Böses gebe.
Tilman Kleinjung war das über einen Aufsatz, den der frühere Papst Benedikt zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche veröffentlicht hat. Hören wir eine Passage aus diesem Text.
Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. In Deutschland hat die Gesundheitsministerin Frau Strobel einen Film machen lassen, in dem zum Zweck der Aufklärung alles, was bisher nicht öffentlich gezeigt werden durfte, einschließlich des Geschlechtsverkehrs, nun vorgeführt wurde. Was zunächst nur für die Aufklärung junger Menschen gedacht war, ist danach wie selbstverständlich als allgemeine Möglichkeit angenommen worden. Ähnliche Wirkungen erzielte der von der österreichischen Regierung herausgegebene Sexkoffer. Sex- und Pornofilme wurden nun zu einer Realität, bis dahin, dass sie nun auch in den Bahnhofskinos vorgeführt wurden. Ich erinnere mich noch, wie ich eines Tages in die Stadt Regensburg gehend vor einem großen Kino Menschenmassen stehen und warten sah, wie wir sie vorher nur in Kriegszeiten erlebt hatten, wenn irgendeine Sonderzuteilung zu erhoffen war. Im Gedächtnis ist mir auch geblieben, wie ich am Karfreitag 1970 in die Stadt kam und dort alle Plakatsäulen mit einem Werbeplakat verklebt waren, das zwei völlig nackte Personen in Großformat in enger Umarmung vorstellte. Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ.
Das war ein Zitat aus dem Aufsatz von Benedikt XVI., dem emeritierten Papst, über die Kirche und den Skandal des sexuellen Missbrauchs. Wer also ist Täter? Wer ist Opfer? Und wer ist schuld, wenn Priester vergewaltigen? Das hat sich meine Kollegin Christiane Florin gefragt. Hier ist ihr Kommentar.
Der Text ist kleinlich, peinlich und gefährlich. In der Autorenzeile steht ein großer Name: Benedikt XVI. Moment mal, ist er nicht zurückgetreten? Wollte er nicht beten und schweigen? Ja, das hatte er versprochen, aber er meldet sich häufig aus seinem römischen Kloster schweigend zu Wort. Franziskus Verächter warten auf diese Lebenszeichen, denn in ihren Augen amtiert ihr Papa noch immer. Da ist er nicht der Emeritus, sondern der Ewige. Dieser Benedikt XVI. Jedenfalls hat sich Gedanken zur sexuellen Gewalt in der katholischen Kirche gemacht. Die deutsche Fassung seines Schreibens ist, mit ausdrücklicher Genehmigung von Franziskus, im Bayerischen Klerusblatt erschienen. Nicht im Satireblatt Titanic, auch wenn viele Passagen wie eine Parodie auf den lange im Vatikan tonangebenden Jammerton-Singsang klingen. Es ist ein Klagelied für die wahren Opfer des Missbrauchs. Das sind Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und die heilige katholische Kirche, die Benedikt Josef so liebt. Der Text ist nicht ganz kurz, dennoch war kein Platz, um einige Worte darüber zu verlieren, welche Wunden Kleriker geschlagen haben, was sie Kindern, Jugendlichen und Ordensfrauen angetan haben. Stattdessen legt der Autor die Finger in die Wunden, die ihm die Welt da draußen zugefügt haben soll. Der nicht mehr ganz so junge Josef wurde 1970 ausgerechnet am Karfreitag des allgemeinen Moralverfalls ansichtig. Zwei Nackte in enger Umarmung sah er. Über die Traumata des Professors Ratzinger schreibt er, Zitat, »Vielleicht ist es erwähnenswert, dass in nicht wenigen Seminaren Studenten, die beim Lesen meiner Bücher ertappt wurden, als nicht geeignet zum Priestertum angesehen wurden.« Zitat Ende. Ach, wenn doch alle auf mich gehört hätten, so tönt der bescheidene Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wenn alle auf ihn gehört hätten, dann gäbe es keine sexuelle Revolution von 1968, keine Schwulen in der Kirche, keine liberalen Moraltheologen ohne Moral, keinen Missbrauch. Wenn alle auf ihn gehört hätten, dann wäre die Kirche so blütenweiß wie das Gewand, das Benedikt auch nach seinem Rücktritt nicht ablegte. Der Papa Emeritus vollbringt das Wunder, sein Schweigegelöbnis schreibend einzuhalten. Er schweigt dazu, was er selbst getan und unterlassen hat. Als Josef Ratzinger, als Erzbischof von München und Freising, als Präfekt der Glaubenskongregation, als Papst. Dieses Ich ist in seinem Ich aber sage euch, Duktus, nicht vorgesehen. Leibhaftige Menschen hat der Professor traditionell gern links liegen lassen. Hier aber missachtet der Gelehrte auch jede Wissenschaft. Ob Theologie, Psychologie, Kriminologie, er weiß ohnehin alles besser. Der Mann, den seine Fans als Denker feiern, ignoriert offensiv, was Missbrauchsstudien zeigen. Ja, es gibt Täter in Jeans und Sneakers, die nach der Party Messdiener in ihr Bett gezogen haben. Aber es gibt auch die mit festgewachsenem römischen Priesterkragen, Katechismus unterm Arm und bohrenden Unterleibsfragen im Beichtstuhl. Die Schuld schiebt Benedikt den vermeintlich Liberalen in die Turnschuhe. Die Rote Pantöffelchen-Fraktion steht glänzend da. Ach, lass ihn doch reden, den alten Mann. Der wird bald 92, wer weiß, ob er den Schrieb überhaupt selbst verzapft hat, winken milde gewordene Ratzinger-Kritiker auf Facebook ab. Doch mit diesem Text wird Kirchenpolitik gemacht. Es ist ein Machtwort, vorgetragen im Ohnmachtduktus, gut platziert in einem Deutungskampf, in dem die Opfer sexualisierter Gewalt nicht interessieren. Als Präfekt der Glaubenskongregation hat Josef Ratzinger 2001 die Zuständigkeit für das Thema Missbrauch an sich gezogen. Er hätte einiges zu erzählen, wenn er denn wollte. Aber er scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass kein weltliches Gericht ihn zur Rechenschaft zieht. Hier schreibt nicht der Arbeiter im Weinberg. Hier gebietet einer, der sich für den Herrn selbst hält.
Ein Kommentar von Christiane Florin, den Sie auch bei uns im Netz nachlesen und nachhören können. deutschlandfunk.de, Tag für Tag. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Christiane Florin. Am Montag hören Sie uns wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.